Ein Plan, ein Muster macht viel aus. Letzte Woche hat Volker eine sehr gute Predigt zum Thema Jüngerschaft gebracht. Ich möchte heute das Thema fortsetzen. Denn die Jüngerschaft ist die Methode Christi für die Welt. Oder für die Weltevangelisation, sollen wir sagen. Neulich höre ich immer wieder von Menschen in unserer Gemeinde: Jeff, merkst du nicht, dass immer mehr Leute zu unserem Gottesdienst kommen? Und ich freue mich, dass sie sich freuen. Menschen können aber von einer Gemeinde zu einer anderen gehen, das ist kein Problem. Damit das Wachstum bleibt und damit das Wachstum vorangeht, wird Jüngerschaft nötig. Und hier ist, was Jesus gesagt hat, was wir immer wieder gehört haben in dieser Gemeinde, dass Jesus, wir finden das am Ende von dem Evangelium nach Matthäus, alle Macht ist mir gegeben im Himmel und auf Erden. Machet deshalb alle Nationen zu Jüngern und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu beachten, was ich euch gelehrt habe. Machet zu Jüngern. Das ist der Plan von Jesus. Das ist das Muster. Das Hauptwort für Jünger, es tut mir leid, also ich wollte ein PowerPoint heute für diese Predigt machen, aber leider war es ganz schwierig, diese Woche für mich so etwas zu bearbeiten. Ich möchte nicht mehr sagen als das. Das griechische Wort für Jünger, das Hauptwort für Jünger ist Mathetes. Und ein Mathetes oder ein Jünger war folgendes, okay? Und jetzt hör zu, ich habe kein PowerPoint. Er war ein gläubiger Mensch, Nummer eins. Ein Jünger war ein gläubiger Mensch. Nummer zwei, er war ein Nachfolger. Und drittens, er war ein Lehrling, okay? Er war ein gläubiger Mensch, er war ein Nachfolger, er war ein Lehrling. Diese drei Begriffe schildern das, was die Bibel von Jüngerschaft meint. Ein gläubiger Mensch, ein Nachfolger, ein Lehrling. In dem Evangelium nach Johannes findet man viel Information, die in den anderen Evangelien nicht zu finden ist. Das ist wirklich interessant. Manchmal lesen Leute Sachen und sagen, hey, warum habe ich das nicht in Lukas oder Markus gefunden? Es ist nicht da. Sondern Johannes war der Letzte, der ein Evangelium geschrieben hat und er hat vieles hinzugefügt, das in den anderen Evangelien nicht dabei war. Und ein Stück davon, von dieser neuen Information, ist in Kapitel 1, Verse 29 bis 51, was heute wir in der Bibellesung gehört haben. Und hier lernen wir die ersten Jünger kennen. Die Geschichte von Petrus und der Fischfang, das kam erst später. Was wir in Kapitel 1 in Johannes lesen, das war der Anfang von Jüngerschaft mit Jesus. Und hier finden wir auch das Muster für Jüngerschaft. Und der ist richtig einfach. Mit vier Worten können wir das zusammenfassen. Eigentlich sind zwei Worte die gleiche, aber ich sage vier. Also erstens, finden. Zweitens, folgen. Drittens, wieder finden. Und viertens, ferne. Sprich, ein Zukunft für dich. Ich wiederhole das. Erstens, finden. Zweitens, folgen. Drittens, noch einmal, finden. Und viertens, ferne. Sprich, ein Zukunft für dich. Und ich möchte fragen, ist dieses Muster auch in deinem Leben im Gang? Finden, folgen, noch einmal finden und ferne. Das erste, finden. Nach seiner Begegnung mit Jesus, wir haben es gehört heute Morgen in diesem Kapitel, ging Jesus zu Petrus, sein Bruder, und sagte, wir haben den Messias gefunden. Richtig aufgeregt. Zwei Männer standen mit Johannes dem Täufer. Eigentlich seine Jünger, und eigentlich war einer von diesen zwei Männern, einer wird genannt Andreas, aber der andere ist nicht genannt, das war höchstwahrscheinlich Johannes, der das Evangelium nach Johannes geschrieben hat. Sie standen mit Johannes dem Täufer, Jünger von Johannes dem Täufer. Und wir lesen, am folgenden Tag stand Johannes wieder da, Vers 35, und zwei von seinen Jüngern, und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Vorher hat er gesagt, also eigentlich einen Tag vorher, hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes. Das die Sünde der Welt wegnimmt. Dann haben sie verstanden, wer er ist. In dieser Zeit hat ganz Israel auf den Messias gewartet. Aber besonders die Jünger von Johannes dem Täufer haben auf den Messias gewartet. Denn Johannes hat über ihn gepredigt und er hat gesagt, die Zeit ist nah. Macht euch dafür bereit. Und Andreas lernt Jesus kennen und er geht hin, er findet Petrus. Wisst ihr, wo Petrus seine Wohnung hatte, wo sein Haus war, wo seine Arbeit war? In Kapernaum, in Galiläa. Auf die Nordseite von dem See Genezareth. Aber jetzt ist er ganz im Süden, in der Nähe von Jerusalem, im Jordantal. Sein Bruder findet Petrus. Eigentlich alle beide da und dann auch andere waren da aus Galiläa, denn sie wollten hören, was Johannes zu sagen hat, und dann sind sie Jünger von diesem Prediger geworden. Manchmal fahren Leute zu einer Konferenz. Manchmal ist das in Österreich, manchmal ist das in der Schweiz, manchmal ist das in Norddeutschland, was weiß ich, oder in München. Sie fahren zu einer Konferenz und sie kommen sehr begeistert zurück von dieser Konferenz, die vielleicht mit der Bibel zu tun hat oder mit Prophetie oder was weiß ich. Sehr begeistert, und manchmal kommt jemand zum Glauben, kommt umso mehr begeistert zurück. Und so waren alle diese Leute da aus Galiläa, jetzt in der Nähe von Jerusalem im Jordantal. Und Andreas findet seinen Bruder und sagt, wir haben den Messias gefunden. Andreas, Johannes und Petrus, sie waren ernsthafte, suchende Menschen. Andreas und Johannes bräuchten keinen Befehl, sondern sobald sie gehört haben, sieht das Lamm Gottes von Johannes, und ich meine Johannes, der war ein großer Prediger, ein Prophet. Vers 37, und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Sie haben nicht mal anscheinend Tschüss gesagt. Sie sind einfach nach Jesus gelaufen, diese zwei. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Andreas und Johannes, sie waren vorbereitet. Denn Johannes der Täufer, zwei Johannes, okay? Johannes der Apostel, der das Evangelium geschrieben hat, und Johannes der Täufer, der der Vorläufer von Jesus war. Zwei Johannes in diesem Kapitel. Und Johannes der Täufer hat von dem Messias gesprochen, gelehrt, gepredigt über seine Kraft, über seine Autorität, über seinen Charakter, über seine Nähe. Und mit Johannes wussten diese zwei Männer auch, dass ihre Nation dringend, dringend nötig, eine geistige Erinnerung dringend nötig hatte. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass in Deutschland eine geistliche Änderung, eine geistliche Erneuerung dringend nötig ist, dass durch Wirtschaft, Politik, noch Bildung ans Leben gerufen werden kann. Das ist unmöglich. Sondern wir brauchen Jesus Christus. Deswegen sollen wir eigentlich gut zuhören zu dem, was wir hier in diesem Kapitel finden. Jetzt haben diese zwei den Messias gefunden. Was für ein Tag! Es gibt ein echtes Finden von Jesus. Auch heute ein echtes Finden von Jesus. Aber noch wichtiger ist die Tatsache, dass Jesus Christus, er sucht Menschen. In Vers 43 lesen wir, am folgenden Tag wollte er, das heißt Jesus, nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Jesus sucht Menschen. Er tut das immer noch heute. Es gibt ein Lied in unser Liederbuch. Jesus Christus kennt dich. Jesus Christus sucht dich. Nicht nur damals, heute. Die Bibel beschreibt Jesus als ein Hirte in Lukas Kapitel 15, der nach verlorene Schafe hingeht und er sucht sie und er sucht sie und er sucht sie, bis er sie findet. Jesus sucht Menschen sogar in diesem Zimmer heute. Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Die Frage ist, bist du bereit, von Jesus gefunden zu werden? In Johannes Kapitel 6 lernen wir, dass Gott, der Vater, Menschen zu Jesus zieht. Ist das nicht interessant? Wenn wir über das Heil sprechen, da sind drei involviert. Der Heilige Geist überführt Menschen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Jesus sucht Menschen, das lesen wir hier. Und Gott und die Botschaft, es geht alles um Jesus. Und Gott, der Vater, der zieht Menschen zu Jesus Christus. Ist das nicht interessant? Alle drei sind in diesem involviert. Sonst werden sie nicht glauben. Wir haben das Beispiel in der Bibel, Saulus von Tarsus, der so ein Gegner von Jesus Christus war. Und auf einmal hat der Herr ihm auf den Boden geschlagen und fing an, zu ihm zu sprechen. So fängt Jüngerschaft an. Finden. Finden. Das ist Nummer eins. Finden. Jesus Christus finden. Übrigens, er ist nicht schwer zu finden. Er sucht dich. Du musst nur dein Herz für ihn aufmachen. Nummer zwei in diesem Muster. Folgen. Das Folgen geschah sofort. Wir haben es gelesen. Johannes der Täufer sagte, sieht das Lamm Gottes. Und sofort gingen sie ihm nach. Und als sie ihm nachgelaufen sind, dann lesen wir in Vers 38, Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Und die Antwort von diesen zwei Menschen ist richtig interessant. Was sucht ihr? Und die Antwort ist, Rabbi, wo wohnst du? Ist das nicht interessant? Aber die Frage war nicht, Herr, wir wollen dein Verbleib mal sehen. Okay, darum ging es nicht. Es war so, die Interesse, ihre Bedürfnisse waren so tief, dass man das in einem Satz nicht beantworten könnte. Noch in 5 Minuten, noch in 10 Minuten. Könnte nicht geantwortet werden. Es forderte Zeit, was sie als Frage an ihm hatten. Das forderte Zeit. Es geht sehr tief. Sie wollen ihn erkennen. Das fordert Zeit. Und Jesus bat diesen zwei Menschen die Zeit an. Der größte Bedarf deines Lebens ist, Gott zu erkennen. Und Gott erkennen passiert nur durch Jesus Christus. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu dem Vater aus, nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und das fordert Zeit. Menschen fragen einander, hast du Zeit? Menschen fragen mich, hast du Zeit? Öfters sehr höflich. Und manchmal sage ich ja und manchmal sage ich, es tut mir leid, jetzt gerade nicht. Aber wisst ihr was? Gott hat immer Zeit für dich. Immer. Die Frage ist nicht, ob Gott für dich offen ist. Die Frage ist nicht, ob Gott für dich Zeit hat. Das hat er. Er ist bereit für dich. Die Frage ist, hast du Zeit für Gott? Es gibt Methoden, die wir in dieser Welt, die Christen, benutzen. Und manchmal denke ich, in der Vergangenheit habe ich mich auch damit beteiligt. Aber es gibt so eine große Veranstaltung und da wird viel Musik, starke Musik, laute Musik und was weiß ich, viel Lichtschau und alles Mögliche, um Leute hinzuziehen und es wird etwas über Jesus gesprochen. Und dann denken wir, das ist der Weg. Wir lesen unsere Bibel nicht so gut, wenn wir meinen, das ist der Weg. Ich möchte nicht kritisieren pauschal. Ich möchte sagen, wir müssen verstehen. Wir brauchen mehr als nur ein bisschen von Jesus zu hören. Wir müssen ihn erkennen. Wir müssen ihn erkennen, das fordert etwas Zeit. Manchmal sind wir überrascht, wenn jemand zu Christus kommt und wir sagen, wow, das ging schnell. Und manchmal habe ich das erlebt. Ich dachte, wow, das ging schnell. Aber dann irgendwann mal später habe ich gehört, wie viel Zeit andere Menschen mit dieser Person verbracht haben. Sie haben praktisch alles verstanden, bevor ich überhaupt zu denen gesessen bin. Jesus erkennen, das fordert etwas Zeit, das fordert etwas Wissen aus Gottes Wort. Ich sage nicht viel, aber etwas schon. Bei einer Versammlung kann man eine Entscheidung treffen, Jüngerschaft aber, und das ist der Punkt heute, Jüngerschaft. Jüngerschaft fordert das, diese Entscheidung und mehr. Wer Jünger Jesu sein will, sucht eine Nähe zu Christus. Eine Nähe, die er in seinem Wort und im Gebet findet. Und ich sage ganz kurz, auch im Zeugnis geben, findest du die Nähe Jesu Christi. Du spürst das. Aber ich möchte heute Morgen sein Wort und Gebet betonen. Jesus wurde genannt Rabbi. Und Rabbi heißt du Großer. Rav ist das hebräische Wort für groß. Rabbi, du Großer. Und ein Rabbi war ein Lehrer, so ist es übersetzt in Johannes Kapitel 1, das bedeutet Lehrer. Ein Rabbi lehrte damals, auch heute lehrt ein Rabbi. Wenn du Jesus folgst, dann musst du bereit sein, von Jesus zu lernen. Du musst lehrbar sein. Und das heißt, du brauchst Zeit in Gottes Wort. Möchtest du Jesus wirklich nachfolgen, dann brauchst du Zeit in Gottes Wort, und zwar regelmäßig. Übrigens, es gibt solche Konzepte von, was ist die beste Methode von Jüngerschaft. Und ich möchte etwas ganz kurz sagen aus den Evangelien. Manchmal sagt man, Jüngerschaft heißt Zweierschaft, zwei Leute zusammen, und das ist Jüngerschaft. Manche Leute sagen, und was wirklich gängig ist in der evangelikalen Welt heute, ist eine Kleingruppe, eine Zellgruppe. Das ist wirklich gängig jetzt. Und dann gibt es andere Methoden, die Leute sagen, dieses ist was funktioniert. Wisst ihr, wie Jesus Jüngerschaft gemacht hat? Manchmal 1:1. Manchmal lesen wir 1:3. Manchmal 1:4. Meistens 1:12. Entschuldige, ich habe nur 10 Finger. Manchmal 1:12. Und es gab auch 70 Jünger, die sehr gut trainiert wurden, als Jesus ganz zu Ende oder in den letzten 6 Monaten von seinem Dienst tätig war. 70, sehr gut trainiert, das heißt 1:70, das ist auch Jüngerschaft. Jesus hat verschiedene Methoden gebraucht. Wisst ihr was, in unserer Gemeinde gibt es bereits Jüngerschaft? Ich erkläre es. Es gibt Eltern, die Zeit mit ihren Kindern und Gottes Wort regelmäßig verbringen. Das ist Jüngerschaft. Das ist eine fantastische Methode von Jüngerschaft. Und das ist in manchen Familien bereits im Gang. Ich möchte es empfehlen, wenn du Kleinkinder zu Hause hast oder noch größere Kinder. Zweitens, wir haben zum Beispiel einen Jugendkreis. Ist neu. Nur ein paar Monate im Gang. Wisst ihr, was sie durchmachen? Sie machen dieses Glaubensgrundkurs durch. Okay? Mark Boyd und ich, wir haben das gemacht. Glaubensgrundkurs. Ich möchte jedem empfehlen, wenn du so etwas, ich sage so etwas, noch nicht in deinem Leben gemacht hast, möchte das sehr, sehr empfehlen. Glaubensgrundkurs. Und es gibt jetzt ein Ehepaar in unserer Gemeinde, das dieses mit einem anderen Ehepaar durchmacht. Wäre schön, wenn wir parallel zu unserer Bibelstunde auch einen Kurs von dem Glaubensgrundkurs machen könnten. Menschen, die neu im Glauben sind, das wäre schön. Das ist Jüngerschaft. Wirklich, das ist Jüngerschaft. Da gibt es, das läuft auf vielerlei Weise hier in unserer Gemeinde. Aber die Frage ist, bist du involviert in Jüngerschaft? Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann musst du Zeit in seinem Wort verbringen. Und jetzt möchte ich etwas betonen. Du brauchst die stille Zeit. Und ich weiß für manche Leute, was heißt das, die stille Zeit? Okay. Das ist ein Begriff für Zeit mit Gott und seinem Wort. Manche Leute verbringen 10 Minuten am Tag. Das ist gut. Das ist sehr gut. Manche Leute verbringen 1 Stunde mit der Bibel und Gebet. Zeit zusammen mit Gott. Das ist sehr gut. Aber wenn du Jesus Christus kennst und du sagst, ich möchte wahrhaftige Jünger sein, wisst ihr, was du brauchst? Du brauchst stille Zeit. Das heißt, jeden Tag Zeit in Gottes Wort und im Gebet. Und wenn das 10 Minuten ist, gut. Zeit in Gottes Wort und im Gebet, dass Gott dich ansprechen kann persönlich. Persönlich, du und Gott. Das möchte er. Du brauchst stille Zeit, wenn du echter Jünger Jesu sein möchtest. Und ich möchte sagen, nach dem Gottesdienst, falls jemand Interesse hat, ich hoffe, einige haben, und du sagst, ich würde gern das anfangen, Jeff, oder ich würde gern das besser machen, Jeff, ich nehme 10 Minuten nach dem Gottesdienst. Bitte komm hier mal vorne und ich nehme 10 Minuten. Wir werden das kurz durchsprechen. Es ist gar nicht schwierig. Es ist einfach. Ein Jünger Jesu folgt Jesus nach. Finden, folgen, noch einmal finden. Andreas fand Petrus. Philippus fand Nathanael. Es war automatisch. Dafür bräuchten sie wenig Unterricht. Sie gingen los. Am Anfang der Weg mit Jesus segnet er Einfalt. Gott, durch den Heiligen Geist, haben diese 2 Männer verstanden, dass sie Zeugen sein sollen. Menschen, die Jesus Christus finden, finden auch andere Menschen für Jesus Christus. Wenn du Jünger Jesu sein möchtest, dann wirst du auch für Jesus sprechen und anderen erreichen. Finden, das heißt Jesus, folgen Jesus, anderen finden für Jesus. Und dann Nummer 4, ferne, sprich Zukunft. Für dich. Ich möchte aus einem Buch, ein ganz gutes Buch, etwas vorlesen, ganz kurz. Das Buch ist von 2 Menschen, Joel Rosenberg und T.E. Koshy. T.E. Koshy war hier mehrmals in Deutschland, auch im Nürnberg-Gebiet. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Das war etwas Besonderes. Aber in diesem Buch, und das Buch heißt Das investierte Leben, ich empfehle das Buch. Das wird jedem hilfreich sein, der Jesus kennt. das investierte Leben. Joe Rosenberg und T.E. Koshy. Und in diesem Buch sagen sie Folgendes. Gottes Geschäft ist es, dass nichts in etwas und das Wenige in viel zu verwandeln. Ich lese das noch einmal vor. Gottes Geschäft ist es, dass nichts in etwas und das Wenige in viel zu verwandeln. Es gibt viele Bibelstellen dafür, wir haben die Zeit nicht. Wenn du etwas erreichen möchtest, dann brauchst du einen Plan dafür. Und Menschen schmieden Pläne. Pläne für ein neues Haus, für Bildung, für Karriere, für eine Ehe, für Urlaub, für ein Programm. Aber was bringt das alles? Sind alle gute Sachen, aber was bringt das alles? Ich möchte, dass ihr mit mir in Prediger schauen. Prediger Kapitel 2. Prediger Kapitel 2. Prediger Kapitel 2. Eine faszinierende Bibelstelle. Ganz faszinierende Bibelstelle von König Salomo geschrieben. Vers 4, Kapitel 2, Vers 4. Prediger. Ich unternahm große Werke. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Früchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche und daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen und Bewässern. Wenn du mal auf den Inseln Mainau gewesen bist, dann vielleicht kriegst du dadurch eine Vorstellung, was Salomo sehr groß gemacht hat. Insel Mainau ist wunderbar, aber das war nichts im Vergleich zu dem, was alles Salomo gemacht hat. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte Hausgeborene und hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügung der Menschen, Kinder, Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich verzagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meinen Mühen, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Der war der Größte in seiner Zeit, wirklich der Größte in seiner Zeit, dieser König. Er war großer Politiker, er war großer Unternehmer, er war großer Dichter, er hat Musik komponiert, er war großer Philosoph, er war wirklich der Größte. Und jetzt lesen wir, was er darüber sagt. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Wir sprechen nicht von üblen Sachen, sondern von guten Sachen. Er hat sich richtig gemüht, eingesetzt und alle seine Talente investiert und was Großartiges in seinem Land aufgebaut und war der Mensch, der größte Ansehen in dem Gebiet der Welt gehabt hat. Und er sagte, ein Haschen nach Wind. Wenn du Jünger Jesu sein willst, dann wird das Zentrum deines Lebens Jesus Christus sein. Jesus sprach zu Nathanael. Ich möchte das mal vorlesen. Als er nach ihm, als er ihn gefunden hat, Vers 45, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und den Propheten und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter den Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael, jetzt richtig erstaunt, antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: weil ich dir sage, dass ich dich unter den Feigenbaum saß, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und ich sprich zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jetzt zu allen da. Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedrig steigen auf den Sohn des Menschen. Das spricht von etwas Zukünftiges. Es gab keine Zeit in den Evangelien, dass alle Jünger so etwas auf einmal gesehen haben, aber er sagt, ihr werdet es sehen. Das heißt Himmel, das heißt sein Königreich, wenn Menschen das wirklich sehen werden. Wenn du junge Jesu sein möchtest, bietet Gott dir eine wunderbare Zukunft an. Mag sein, dass der Weg hart sein wird, das ist ein anderes Kapitel, aber zum Schluss ist das etwas Wunderbares aus Zukunft und etwas, das ewig dauert. Ich möchte aus diesem Buch dann noch etwas vorlesen und nur etwas Kurzes gesagt. Es gab einen Mann in Indien, Bhakt Singh. Durch ihn sind Millionen von Menschen in Indien zum Glauben gekommen. Bhakt Singh. T.E. Koshi wurde von ihm geschult. Und Gott hat T.E. Koshi benutzt, um den Leben von Tausenden von Studenten mit dem Evangelium zu erreichen. Tausenden von Studenten weltweit. T.E. Koshi war ein Gelehrter. Und T.E. Koshi hat Joe Rosenberg geschult. Und wenn du von ihm nicht gehört hast, ich erkläre ganz kurz. Er war in der Politik sehr involviert. Und er hat immer wieder eine Kampagne für jemanden gemacht und organisiert. Die fanden ihn klasse und hat es jedes Mal gescheitert. Und er hat gemeint, okay, ich höre auf. Und er fing an, dann Bücher zu schreiben. Und die Bücher haben mit der Bibel, sie sind Romane meistens, und sie bringen Gottes Wort hinein, was Gottes Wort sagt, immer wieder. Und wisst ihr was? Politiker lesen seine Bücher. Journalisten lesen seine Bücher. Menschen, die im Fernsehen tätig sind, lesen seine Bücher. Große Unternehmer lesen seine Bücher. So gut, dass er mit der Politik aufgehört hat. Er sagte, Bhaktsingh hat sein Leben in Tiikoshi investiert. Tiikoshi hat sein Leben in mein Leben investiert. Das ist der Punkt von diesem Buch. Und Gott benutzt diesen Menschen, so viel andere Menschen zu erreichen. Interessanterweise wurde Joe Rosenberg vor kurzem eingeladen in dem Weißen Haus und hat mit Präsident Trump gesprochen. Gut, vielleicht könnten wir eine so Linie machen und für Trump und gegen Trump könnten wir finden, okay, das ist nicht der Punkt heute Morgen. Was für eine Gelegenheit, mit dem Präsident von den Vereinigten Staaten zu sprechen. Und er sagt zu Joe Rosenberg, du bist Jude. Wie bist du Christ geworden? Wie kann das sein? Denn er hat einen Schwiegersohn, der Jude ist. Wie kann das sein, dass ein Jude Christ wird? Und das war für ihn die Gelegenheit, Joe Rosenberg, und er hat angefangen, über Jesus Christus zu sprechen und wie man zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen kann mit dem Präsidenten des Vereinigten Staaten. Das ist eine Zukunft, die nur Jesus Christus anbieten kann. Das übertrifft unsere Vorstellung. Und die Frage ist, folgst du ihm nach? Er schreibt hier in seinem Buch, das ist das investierte Leben. Jesus investiert in uns. Wir investieren in andere und währenddessen verwandelt Gott das Nichts in etwas und das Wenige in viel. Das ist das, was Jesus durch Jüngerschaft tut. Und für Nathanael und für Andreas und für Petrus und alle die Jünger. Wir haben bereits das gelernt in Offenbarung Kapitel 21. Denkt es mal durch. Diese Menschen haben gesagt, wir folgen Jesus nach. In dem neuen Jerusalem wird es ein Fundament für Nathanael geben, wird es ein Fundament für Andreas geben, wird es ein Fundament für Johannes geben, wird es ein Fundament für Petrus geben, wird es ein Fundament für Philippus geben. Stell euch vor, durch die Ewigkeit. Das ist das, was Jesus Christus anbietet. Folge mir nach. Wir beten.